Am Podiumsgespräch beteiligten sich Bischof Reinhard Guib von der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, Bischof Dr. Paul Lackner von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn, Dr. Karl Schwarz, Ministerialrat im Bundeskanzleramt Österreichs, zuständig für die protestantischen Kirchen, sowie Dr. Wilhelm Hüffmeier, deutscher Theologe, ehemaliger Präsident des Gustav-Adolf-Werkes in Leipzig und Leiter der Kirchenkanzlei der Union Evangelischer Kirchen. Moderator der Diskussion war Pfarrer Andrei Pinte von der Evangelischen Kirchengemeinde AB Bukarest. Er stellte die Podiumsgäste vor, an die er anschließend einzelne landesspezifische Fragen richtete. Gleichzeitig wurden die Themenabläufe in rumänischer Sprache projiziert mit relevanten Bildern, um das Gespräch besser einzuordnen und zu verfolgen. Siebenbürgen ist seit 100 Jahren ein Landesteil Rumäniens. Die evangelischen Gemeinden des Altreichs schlossen sich infolge der Bildung Großrumäniens mit der evangelischen Kirche in Siebenbürgen zusammen, was die Gründung in neuer Form der evangelischen Kirche AB in Rumänien zum Resultat hatte. Was hat die Anbindung der neuen Territorien Großrumäniens für die Volkskirche der Siebenbürger Sachsen bedeutet? Auf diese Frage antwortete Bischof Reinhard Guib.
Auf jeden Fall war die Anbindung der neuen Territorien an die Volkskirche der Siebenbürger Sachsen eine große, große Herausforderung. Und das in 7 Schritten kurz dargelegt. Einmal seelenmäßig war das eine Zunahme von 100.000 Mitgliedern für die evangelische Kirche mit 36 Gemeinden. Zweitens war es räumlich eine Ausweitung des zu betreuenden Territoriums, zusammengenommen doppelt so groß wie Siebenbürgen. Ist. Drittens war es zeitlich eine aufwendige Arbeit. Die Neustrukturierung war nötig in Bezirke. Viertens, entwicklungsmäßig war das eine große Anstrengung um Gemeinden und mit ihnen impliziert, um Schulen, um Vereine zu erhalten. Während des Zweiten Weltkrieges dann und danach gab es eine große Regression. Fünftens, war das geistlich und geistig eine Bereicherung. Sechstens war das für die Siebenbürgische Kirche ein Vertrautwerden oder ein Bekanntwerden, genau gesagt mit der Diaspora-Erfahrung. Und als letztes, siebenten Schritt, die ökumenische Perspektive, hat das für Siebenbürgen erweitert.
Das Jahr 1918 hat die staatliche Neugestaltung Europas eingeleitet. Für Österreich folgte der Wechsel von Monarchie zu Republik. Für die altösterreichische evangelische Kirche bedeutete das auch die Auflösung, gefolgt von der Bildung der Nachfolgekirchen. Diese Auswirkungen für die evangelischen Gemeinden im Gebiet des heutigen Staates Österreich, aber auch für die evangelischen Gemeinden in dem nunmehr nicht mehr zum Staat Österreich gehörenden Gebiete, zum Beispiel die Bukowina, erläuterte Dr. Karl Schwarz, Ministerialrat im Bundeskanzleramt Österreichs, zuständig für die protestantischen Kirchen.
Die evangelische Kirche in Österreich umfasst knapp 400.000 Mitglieder. Die evangelische Kirche 1918 hatte aber 590.000 in Cisleithanien. Cisleithanien ist also das Gebiet westlich der Leitha. Die Leitha, der Fluss, ist die Grenze zwischen Österreich und Ungarn gewesen. Aber zu diesen Cisleithanien gehörte nicht nur Österreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, sondern auch Galizien und die Bukowina. Das alles war also die evangelische Kirche in Cisleithanien, geleitet von einem Oberkirchenrat in Wien. Zwischen dem 28. Oktober und dem 3. November 1918 zerfiel die Habsburger Monarchie nach 392-jährigem Bestand in 8 Teile, in die 3 Kernstaaten Österreich, Ungarn und die Tschechoslowakei. Weiters sind größere Teile der ebenfalls neuen Staaten Polen und Großrumänien sowie des SHS-Staates der Slowenen, Kroaten und Serben, der sich am 1. Dezember 1918 mit dem Königreich Serbien und Montenegro zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zusammengeschlossen hat. Schließlich fielen kleinere Gebiete an das Königreich Italien und die Westukrainische Volksrepublik, die 1919 an Polen angegliedert wurde. Der Präsident des evangelischen Oberkirchenrates, Wolfgang Haase, musste nun die Liquidation dieser altösterreichischen Kirche durchführen. Und da ist genau überliefert, in welchen Prozentsätzen dieses Geld aufgeteilt wurde.
Ungarn war der große Verlierer des Ersten Weltkriegs. Die großen Gebiets- und Bevölkerungsverluste, die der Friedensvertrag von Trianon im Jahre 1920 diktierte, empfanden viele Ungarn als eine Ungerechtigkeit. Siebenbürgen etwa ging an Rumänien. Die evangelisch-lutherische Kirche in Ungarn wurde im Sog der Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen. Die Beibehaltung der Beziehungen zur ungarisch-lutherischen Kirche in Rumänien, die ab 1920 zum Teil einen eigenständigen Weg wählen musste, wurde von Dr. Paul Lackner erläutert, Bischof und Leiter des Sekretariats des Bischöflichen Rates in der evangelisch-lutherischen Kirche in Ungarn.
Vor dem Ersten Weltkrieg etwa 8% der Bevölkerung des Königreichs Ungarn gehörte zu der lutherischen Bekenntnisstand und 12% zu den Reformierten, also anderthalb zu 1. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das 1:2 geworden. Heute stehen wir 1:7 gegenüber der Reformierten, also nicht so günstig. In der Zwischenkriegszeit, die offizielle Politik der Königreich Ungarn, man wollte die Frieden und Trianon zu einer Revision zwingen. Deswegen durfte man auch in der kirchlichen Verwaltung nichts verändern. Die ungarischsprachige Kirche in Siebenbürgen hat relativ schnell eigene Liturgie gemacht, eigene Agenda, auch ein eigenes Gesangbuch, aber gab es noch Studentenaustausch. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn in Osteuropa das Sozialismus oder Kommunismus als Ideologie vorgetreten ist, Ungarn war der Einzige, wo offiziell Proletar-Internationalismus großgeschrieben wurde, also was mit den Nationalitäten innerhalb der Grenze und besonders mit den ungarischen Nationalitäten außerhalb der Grenzen passiert, war bis Ende der 60er Jahre uninteressant für die Regierung. Nur nach der Wirtschaftsreform in Ungarn 1986 wurden die Menschenrechte und Minderheiten wichtig und dann hat man auch für die Kirchen erlaubt, die Kontakte wieder ein bisschen stärker aufnehmen zu können.
Die staatliche Neugestaltung Europas infolge des Ersten Weltkriegs ließ neue Länder und vielfach als künstlich empfundene Grenzen entstehen. In Europa kam es aber auch in jüngerer Vergangenheit zu künstlichen Grenzen. Das berühmteste Beispiel ist die Berliner Mauer. Ab dem 13. August 1961 teilte sie die größte Stadt Deutschlands in einen West- und Ostteil. Dr. Wilhelm Hüffmeier, ehemaliger Präsident des Gustav-Adolf-Werkes in Leipzig und Leiter der Kirchenkanzlei der Union Evangelischer Kirchen, war zur Zeit des Baubeginns Theologiestudent in Berlin. Die beiden Gebäude der Berliner Theologischen Fakultät, zwischen denen es ein reges Hin und Her von Studenten aus Bundesrepublik und Demokratischer Republik gab, die Vorlesungen und Seminare quasi im wenige Straßenzüge entfernten Nachbarstaat besuchten, diese beiden Gebäude waren nun voneinander abgeschnitten, der gewohnte Lehrvorgang ab nun ein Ding der Unmöglichkeit. Dies war bloß eine der Situationen, mit denen sich die evangelische Landeskirche in Deutschland damals konfrontiert sah. Ihre Reaktion auf die gesamte vom Berliner Mauerbau geschaffene Sachlage beschreibt Dr. Hüffmeier.
Man konnte keinen Zweifel daran haben, dass das keine kurzfristige Aktion, sondern eine Aktion mit langen Folgen sein würde. Die Entschlossenheit der Volkspolizei und auch der Betriebskampfgruppen sprachen eine eindeutige Sprache. Aber nun zur Reaktion der Kirche. Es war ein Glück, dass wir zwei Standorte hatten. Einen in Ost-Berlin und einen in West-Berlin für die kirchliche Hochschule. Aus diesen beiden Standorten wurde infolge des Mauerbaus zwei kirchliche Hochschulen. Einige von den Dozenten, die gerade promoviert waren, die wurden von dem späteren Bischof Kurt Scharf zu sich gerufen. Wo haben Sie promoviert? Neues Testament. Ich ernenne Sie zum Dozenten für Neues Testament. Und so entstand dann im Osten eine kirchliche Hochschule, das sogenannte Sprachenkonvikt, und im Westen ging die Arbeit weiter. Die Kirche selber war vorbereitet. Schon im Jahre 1959, also zwei Jahre zuvor, hatte sie eine Notverordnung für zeitweilig unabhängig voneinander tagende Synoden verabschiedet. Also sie wusste, dass es eine solche Notsituation geben würde. Die traf dann auch ein. Nun musste das organisiert werden. Ich will mal einen einzigen Satz, den die beiden Bischöfe damals, Bischof Dibelius, Otto Dibelius war der eigentliche Bischof, aber sein Vertreter im Osten war Kurt Scharf. Und die schrieben schon am 14. August an die Gemeinden in Ost und West: Liebe Brüder und Schwestern, verliert euch jetzt nicht in Bitterkeit und Hassgefühl. Werft den Glauben nicht weg. Vergesst nicht, dass aller menschlichen Gewalt eine Grenze und ein Ziel gesetzt ist. Und jetzt kommen zwei herrliche Sätze. Lasst uns reicher werden an Liebe und erfinderisch an Mitteln und Wegen, einander diese Liebe zu zeigen. Damit sind wir beim Thema Gesichter, Grenzen, Geschwister. Und es waren wirklich viele Mittel, die der Kirche dann gegeben wurde, diese Grenze zu überwinden. Kurierdienste wurden eingerichtet, Theologiestudenten. Man konnte ja als Westberliner nicht einreisen, aber mit einem westdeutschen Pass konnte man einreisen. Wer einen solchen Pass hatte, der wurde mit Kurierdiensten beauftragt. Es gab im Ostberlin sogenannte Berliner Bibelwochen, wo Gemeindeglieder aus Ost und West sich trafen. Und das hieß Stille Wiedervereinigung. Stille Wiedervereinigung, die sollte aber dann erst mit dem jähen Fall der Mauer 27 oder 28 Jahre später zu einer wirklichen Wiedervereinigung werden.
Das Wendejahr 1989-90 brachte es mit sich, dass Europa sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs neu ordnen konnte. Was hat diese Wende für die evangelischen Kirchen gebracht? Antworten zu dieser Frage gab es dann im zweiten Teil des Podiumsgesprächs.